Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Hört Gottes Wort aus dem Brief des Apostels Paulus an Titus im 3. Kapitel. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, machte er uns selig. Nicht um der Werke willen, die wir in Gerechtigkeit getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir durch dessen Gnade gerecht geworden Erben seien, nach der Hoffnung auf ewiges Leben. Herr Gott, himmlischer Vater, schenke du uns deines Heiligen Geistes Kraft im Hören auf dein Wort, durch Christus, unseren Herrn. Liebe Schwestern und Brüder, in Melsungen ist es so üblich, dass der Posaunenchor, der Bläserkreis, am Heiligen Abend zur Christvesper dann auch bläst. Und es ist dann so, dass die Bläser nicht vorne im Chorraum bzw. vor dem Chorraum sitzen können, sondern auf die Empore müssen, weil vorne alles irgendwie mit Krippenspiel belegt ist. Der Nachteil an der Geschichte ist, wenn ich mitblasen will, dass ich dann zum einen einen Weg habe und zum anderen auf der Empore eigentlich, um zu den Bläsern zu kommen, erstmal irgendwie an der Orgel mich vorbeischlängeln müsste, um zu einem Sitzplatz zu gelangen. Normalerweise bestehe ich darauf, dass die Tubisten, sprich ich, einen Sitzplatz bekommen, weil das Instrument einfach schwer ist. Da geht es nicht. Ich stehe also auf der anderen Seite der Orgel und stehe da mit meiner Tuba, so auch vorgestern Abend im Weißen Talar. Ne? Und dann so mit Tuba in der Hand, kann man sich vielleicht schon mal ein bisschen vorstellen. Und dann kommt also aus dem Chor heraus irgendwo eine Stimme und ich schnappe nur ein Wort so richtig auf: Tuba-Engel. Es war gut, dass bei dem Vorspiel erstmal ein Posaunensolo kam. Ich hätte nicht loslassen können. Es war einfach zu witzig an der Stelle. Aber lässt mich daran denken, und wir haben eben auch dieses Gloria gesungen, der Engel auf dem Hirtenfeld da. Überall da, wo in der Bibel Blasinstrumente auftauchen. Das sind manchmal Naturhörner, das sind manchmal eben tatsächlich auch sowas wie Blechblasinstrumente. Überall da, wo die auftauchen im Zusammenhang mit den Engeln, geht es darum, dass sich Gottes Macht und Stärke zeigt. Seine Majestät. Und so wird das auch mit dem Engelchor da auf dem Feld bei den Hirten gewesen sein. Wenn die Menge der himmlischen Heerscharen, wie Lukas das berichtet, da anfängt, Gott zu loben und zu preisen und Ehre sei Gott in der Höhe zu singen, dann war das mit Sicherheit ziemlich gewaltig. Und wahrscheinlich gut, dass das ein Stückchen von dem Stall entfernt gewesen ist. Für so ein Neugeborenes wäre das, glaube ich, nicht unbedingt das Richtige gewesen an dem Stall. Und da macht sich für mich etwas deutlich. Bei diesem Weg vom Hirtenfeld zur Krippe hin, den die Hirten dann letztendlich auch gehen. Es war etwas, was mit Gottes Vorstellung zu tun hat. Wie ist Gott überhaupt? Was ist das für ein Gott? So ein Konzept eines Gottes, der durch Opfer irgendwie versöhnt werden muss, ist uns eher fremd. Das war eines, das wir vielleicht in der Antike noch finden. Aber Konzepte, Vorstellungen von Gott als einem fordernden Gott, die finden wir durchaus noch recht häufig. Eben diese Vorstellung, dass Gott einer ist, der es verlangt, dass man bestimmte Regeln und Richtlinien einhält und dass man sich danach orientieren, daran halten und danach tun muss. Ganz deutlich, beispielsweise, wenn wir in den Islam hineinschauen, da ist dieses Konzept von dem fordernden Gott, der dir genau sagt, was du zu tun hast, wie du dich zu verhalten hast und zu welchen Zeiten du eben dann auch zu fasten hast und welche Opfer du zu geben hast. Da kommt interessanterweise das mit dem Opfer auch wieder mit rein. Nicht unbedingt in Form von jetzt Brandopfern oder Ähnlichem, aber in Form von Wohltätigkeit, die als Opfer für Gott tatsächlich auch verstanden wird. Bestimmte Gebiete sind vorgeschrieben. Du hast also so ganz genaue Vorgaben, was du zu tun hast. Oder aber die Vorstellung von dem richtenden, von dem strafenden Gott, der in seiner Allmacht irgendwie da ist. Das werden Menschen, die mit Kirche relativ wenig am Hut haben, so auf diese Art und Weise gar nicht sagen. Aber das Konzept klingt dann durch, wenn sie sagen, ja, was ist denn mit deinem Gott? Guck dich doch mal in der Welt um. Macht der da Frieden? Sorgt der dafür, dass es keine Katastrophen gibt? Kommt diese Vorstellung, so müsste so ein Gott doch irgendwie sein. Oder aber die Fragestellung, naja, wenn mir persönlich Leid widerfährt, warum macht Gott das denn? Oder warum lässt er es zu? Will er mich an dieser Stelle bestrafen? Das habe ich ihm gemacht. Also diese Vorstellungen und diese Gedanken sind einfach da. Von Gott in seiner Majestät und in seiner Macht und in seiner Stärke. Die Engel mit dem lauten Lobgesang. Ehre sei Gott in der Höhe. Und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und dann der Kontrast. Wenn die Hirten da zum Stall hinkommen und das finden, was der Engel dann tatsächlich auch angesagt hat, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen, klein, ohne Aggression, ohne Machtausübung, nicht manipulierend. Das ist ja auch nochmal so eine Geschichte, die man gelegentlich hört, ne? Also Gott könnte doch, wenn er denn mächtig wäre, die Menschen alle so hinführen, dass die Bösen kein Böses mehr tun. Also mich nicht, ich bin ja nicht betroffen, aber die anderen. Ne? Auch wieder so eine Vorstellung. Ganz anders. Ganz anders dieses Kind in der Krippe. Und da wird etwas deutlich von dem, was Paulus hier an Titus Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes nennt. In diesem Kind, in der Krippe, eben erkennbar. Da lässt Gott das Gottsein nicht raushängen. Wie gesagt, es wäre auch anders denkbar, so, dass wir in diesen Tun- und Ergehen-Zusammenhang hineinkommen. Wenn du Böses tust, wenn du dich nicht an die Regeln hältst, dann wirst du eben entsprechend bestraft und dann hast du auch es verdient, bestraft zu werden. Nein, so handelt Gott an dieser Stelle nicht. Noch einmal zurück zum Kontrast, zum Gott, Gottesbild, zur Vorstellung im Islam mit iranischen Kaufbewerbern, die eines Tages bei uns in Lüneburg auftauchten, nachdem wir vorher in Braunschweig ersten Kontakt zu unserer Kirche gehabt hatten. Mit iranischen Taufbewerbern habe ich Unterricht gemacht und mit ihnen besprochen die Geschichte von Christus und der Ehebrecherin aus dem Johannesevangelium, kennt ihr. Also diese Frau, die vor Jesus gebracht wird, wo die Leute, die Pharisäer und Schriftgelehrten sagen, was sollen wir denn mit der machen? Mose hat uns im Gesetz geboten, die zu steinigen, was sagst du denn jetzt? Und dann kommt diese ganz faszinierende Geschichte, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein, und sie verkrümeln sich so langsam. Also die Falle, die sie Jesus gestellt haben, die ist auf sie dann wieder zurückgeschlagen an diesem Punkt. Aber dann kommt es. Dann bleiben die beiden ja zurück, Jesus und die Frau. Und er fragt sie, hat dich keiner verdammt? Und sie sagt, nein. So verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Und das war für diese jungen Männer, die ich da unterrichtet habe, das war so ein richtiger Flash an diesem Punkt. Die haben gesagt, so kennen wir Gott nicht. Da wäre es eben tatsächlich so gewesen, dass die zumindest irgendeine Strafe hätte erdulden müssen. Irgendwas hätte da kommen müssen. Kennen wir Gott nicht? Ist das Freundlichkeit und Menschenliebe? Und genau das ist es. Das ist der Punkt, wo wir das erfahren, wo uns das nahe kommt. Dass Gott uns selig macht, nicht um der Werke willen, die wir in Gerechtigkeit getan hätten. Und auch wenn es in unserer Gesellschaft sicherlich ganz viel Egoismus gibt, auch wenn es in unserer Gesellschaft so in den letzten Jahren so eine Polarisierung gibt, also auch tatsächlich viele Menschen, die an sich denken oder die sich orientieren hin zu Gedanken, wo man nur noch denkt, wie kommst du eigentlich darauf, dass irgendwelche Leute irgendwie besser sein sollten als andere. Es gibt ganz viele, das ist auch zu beobachten, gerade in den letzten Jahren, die wieder Gemeinschaft entdecken, die wieder entdecken, dass wir Verantwortung für Gesellschaft haben, Verantwortung auch für die Welt, in der wir leben, und für die Umwelt. Und das ist eine richtig gute Sache. Werke der Gerechtigkeit, ja, die passieren. Aber das, worauf es tatsächlich ankommt, und was ich denke, dass man solchen engagierten Leuten auch immer wieder mal denn sagen und deutlich machen kann, ist das, Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes ist es, dass er sagt, so verurteile ich dich nicht. Sondern ganz klein wird. Und über der Krippe schon das Kreuz aufleuchtet. Und wir wissen dürfen, dass der, der da Mensch geworden ist, dass der ja noch ganz viel tiefer geht, dass er in den Tod geht, um uns Leben zu geben. Und uns das schenkt. Deutlich in der heiligen Taufe, gerade da, wo wir Kinder, wo wir Säuglinge taufen, die ja auch an der Stelle noch gar nichts tun können, da wird es fassbar, erkennbar von dieser Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes und dem Heiligen Geist, den er uns da schenkt. Gott selbst wird Mensch wie wir. Auch der Glaube, das Vertrauen darauf ist Geschenk, ist immer wieder vor Augen zu stellen, diese Geschichte, diese Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes. Heißt nicht, dass wir unsere Posaunenchöre abschaffen sollten, ne? Die haben auch ihren Platz und die sind auch ganz wichtig in allem, was wir in unserer Verkündigung tun, und auf die Macht Gottes und auf seine Majestät ist auch immer mal wieder hinzuweisen. Aber das, wo es wirklich geschieht, ist das leise Handeln unseres Gottes, der uns ganz nahe kommt, für uns da ist, für uns da sein will, mit seiner Freundlichkeit und Menschlichkeit. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.